Aus einer Werbebroschüre der Wiener Sozialdemokratie in den 1920er Jahren.
Luxus und Vergnügen zu besteuern, um die Aufziehung eines körperlich gesunden, geistig freien, lebenstüchtigen und lebensfrohen Geschlechts zu ermöglichen, ist der Grundgedanke der sozialdemokratischen Gemeindepolitik.
Zwei rote Träumer aus der Brigittenau, die wollten's wissen, aber ganz genau, drum sind sie losgezogen, rote Träumer unterwegs.
Willkommen bei RTU, heute Sonntag, den 27. August, begrüßen Sie
Klaus Tauber
und Erik Fürst.
Bei dieser Folge aus dem RTU-Hauptquartier, dem
Aufnahmezentrum Brigittenau. Thema der Woche:
Wohnen in Wien.
Wir beginnen mit einem geschichtlichen Abriss, spulen mehr als 100 Jahre zurück, Anfang 20. Jahrhundert bis 1914, also bis zu Kriegsausbruch, wurden Wohnungen in Wien ausschließlich von privaten Bauunternehmen errichtet. Dementsprechend hat der Mieterschutz ausgesehen, also sprich, es gab keinen. Die Mieten waren horrend hoch.
Und es gab extreme Fluktuation bei den Bewohnern, logischerweise. Ja. Wer nicht zahlen konnte, flog raus, der nächste hat sie angestellt.
Ja, das Ganze,
und so weiter und so fort. Ja,
das Ganze wird dann im Krieg natürlich noch viel schlimmer. Der Druck erhöht sich auf den Wohnungsmarkt und letzten Endes auch auf die Politik. Und eine Zahl, die das illustriert, sind diese 170.000 BettgeherInnen. Also Menschen, die sich eine Wohnung mit wildfremden anderen geteilt haben, nur um dort schlafen gehen zu können. Die haben dort nicht wirklich gelebt, sondern nur Türe aufgesperrt, sind ins Bett gefallen, haben gepennt, bis ihre Schicht begonnen hat. Und dann war das Bett schon wieder zur Verfügung für den Nächsten.
Und aus diesem Grund ist das dann eigentlich als Kriegsgesetz ein Mieterschutz eingeführt worden im Jahr 1917. Der ist aber dann auch nach Ende des Krieges beibehalten worden. Und deswegen war es dann sehr, sehr unattraktiv für die Hausbesitzer, weiter Häuser zu bauen oder ihre Häuser zu vermieten. Und das ist dann im Prinzip auf Null zurückgegangen, nachdem die einfach ja, faktisch enteignet waren. Also die Besitzer haben bindende Mietverträge abschließen müssen, haben bindende geringe Mieten nur einkassieren dürfen.
Wir sprechen von den sogenannten Friedenszinswohnungen.
Das ist genau
ein Begriff, den man heute noch kennt. Mhm. Also die Mieter wurden quasi Eigentümer, also konnten ihre Wohnung wie ihr Eigentum fast behandeln, und die VermieterInnen wurden mehr oder weniger zu Pächtern. Also sie durften natürlich weiter Zins lukrieren, aber konnten weder Delogie nach Lust und Laune und schon gar nicht den Mietzins in irgendwelche Höhen treiben. Bis in die 20er Jahre entsteht dann weil ja, wie gesagt, die privaten Baufirmen als Wohnbauakteure weggefallen sind, wird dann die Gemeinde selbst zur Bauherrin. Und bis in die 20er Jahre gibt es die sogenannte Siedlerbewegung. Also da hat man zunächst versucht, mit kleinen Siedlungen den Wohnbedarf zu decken, ist dann aber recht bald zum sogenannten Superblock gekommen, also zu einer groß angelegten Siedlung, in der nicht nur gewohnt werden kann, sondern in der, wo es eben auch ein
Infrastruktur gibt. Infrastruktur, also wie im Rabenhof zum Beispiel, bis hin zum Theater, Kräfteln, Waschküchen.
Gewerbe und Kultur.
Ja, Ateliers auch, ja. Im weiteren Verlauf. Also in den ganzen Gemeindebauten sind immer wieder Künstlerateliers eingebaut
und
worden.
Und also Kultur und auch Natur, also großzügige Innenhöfe mit Grün. Ja, also um ein kleines bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, wie hat das die Gemeinde gemacht zunächst, indem sie einfach Grundstücke aufgekauft hat?
Genau, das ist auch noch wichtig, dass nach dem Krieg die Grundstückspreise extrem niedrig waren und deswegen konnte die Stadt überhaupt in großem Maßstab Grund ankaufen. Im Jahr 1924 war dann die Gemeinde Wien die größte Grundbesitzerin der Gemeinde Wien.
Ja, also hat das, was in Gemeindebesitz war, innerhalb von 2 Jahren verzehnfacht und dann noch einmal weiter erhöht. Das waren diese 2 Aspekte. Erstens das Konzept einer Großsiedlung, quasi als kleiner Stadt in der Stadt, das Wohnkomplex. Und zweitens, da muss man auch noch die Makroebene sehen, also auf der stadtplanerischen Ebene, dass diese Siedlungen nicht einfach auf irgendwelchen Grundstücken errichtet wurde, die man halt gerade schnell gekauft hat, sondern man hat ausgesucht die Grundstücke und Bauprojekte so disloziert, dass es zu einer sozioökonomischen Durchmischung, das war jedenfalls das Ziel, gekommen ist. Es hat auch gut funktioniert, also dass man Gemeindebauten nicht konzentriert und in Arbeiterbezirken hochzieht.
Sondern genauso wie im 19. am Waldrand.
Mhm. Überall.
Mhm. Ja. Aber wie?
Mhm. Wie zahlt man
sowas? Wie zahlt man sowas? Ja,
genau.
Wie zahlt man sowas? Ja, berechtigte Frage.
Ja, da müssen wir reden über den Herrn Breitner.
Ja.
Seines Zeichens Sozialdemokrat und Begründer der nach ihm benannten Breitner Steuern. Das war, also die Breitner Steuern waren ein Sammelsurium an diversen Luxussteuern, sprich, die Reichen sollen zahlen, und zwar für. Und der wesentlichste Aspekt war eben diese sogenannte Wohnbausteuer, die eingeführt wurde. Die hat den größten Finanzierungsanteil für diese Gemeindebauprojekte geliefert.
Und alle bestehenden Wohnbauten?
Genau, die wurden besteuert.
Die wurden besteuert. Ja. Und zwar aber die kleinen, diese, also quasi Gebäude mit kleinen Wohnungen, nur sehr, sehr gering, mit 2%. 45% dieser Steuern sind aber aus 0,5% der Objekten erzielt worden.
Also das ist genau diese Verteilung von oben nach unten.
Ja.
Man hat sich diese 0,5% Objekte haben so viel Kohle abgeworfen, dass sie fast schon...
Es erinnert mich an diese zwei, es ist doch so irgendwie das 1% des gesamten Vermögens
auf... Da steht dann den 80%, die unten stehen im sozialen
Gefüge, genau.
zur Verfügung und 99% des Kapitals gehört einer kleinen Minderheit.
Ja.
Das heißt, Geschichte wiederholt sich.
Ja, schön, schön, schön wird's, wenn sie sich wiederholt.
Ja. Ja, wir hoffen, dass wir nicht, also, dass wir nicht erst wieder alle zu Bettgeherinnen werden müssen, bevor es soweit ist. Das war ein Projekt, das nicht in 10 Jahren hochgezogen wurde, sondern das hat man also in den 20er Jahren begonnen und bis in die 30er Jahre treiben können, also so lange bis Austrofaschismus und dann Anschluss an Hitler-Deutschland, der Zweite Weltkrieg, dem ein vorläufiges Ende gesetzt haben.
Und im Jahr 1933 haben bereits 200.000 Wiener und Wienerinnen in Gemeindebauten gewohnt.
Ja, also das sind die 170.000 Bettgeherinnen.
Und noch ein paar dazu.
Während des Zweiten Weltkriegs ist Wohnraum natürlich verloren gegangen, und zwar epochal. 85.000 Wohnungen wurden zerstört. Nach 1945 konnte die Erfolgsgeschichte wieder aufgenommen werden und im Jahr 1981 wurde die 200.000. Gemeindebauwohnung fertiggestellt.
Tja. Und in den 80er Jahren ist dann ja was anderes auch noch passiert. Ja,
also du hast ja schon angesprochen, die Grundstückspreise, die waren dann nimmer mehr im Keller. Und die haben dazu geführt, also erstens, es gab kaum mehr Grundstücke, man hätte am Rand natürlich ankaufen können, aber im Stadtkern, im existierenden Stadtgebiet, waren die Grundstückspreise so hoch, dass die Gemeinde eben keine Gründe mehr kaufen konnte und sich zurückgezogen hat von der Rolle der Bauherrin auf die Rolle der Förderin. Jetzt kommen die privaten Bauunternehmen zurück. Die haben mit staatlicher Förderung Immobilien gekauft und darauf gebaut. Und noch zu erträglichen Preisen dann vermietet. Aber hier beginnt schon also ein Prozess der sukzessiven Liberalisierung. Das heißt, es kommen kapitalistische Interessen mit rein, was dann dazu führt, 1994 zu diesem, das kennt sicher jeder, diesen Begriff, Lagezuschlag. Ja. Also das klingt so danach, wenn du eine schöne Aussicht hast oder der Bilder gleich ums Eck ist oder die Tram oder ein Parker netter, dann musst du da ein bisschen mehr für deine Wohnung zahlen. Darum geht es nicht. Der bezieht sich eben nicht darauf, also welchen Benefit hat jetzt jemand, der in einer Wohnung wohnt, durch die Lage seiner genauen Wohnung, sondern es geht ausschließlich um den bereits zitierten Grundstückspreis.
Genau. Wie viel ist das Grundstück wert, auf dem dieses Gebäude steht? Und das ist ja nur verständlich, wenn jetzt ein Gebäude neu baue auf einem sehr teuren Gelände, dann verstehe ich irgendwie, dass höhere Mieten sein müssen, aber wenn das ein 100 Jahre altes Haus ist, das im ersten Bezirk steht und deswegen ist dieser Grund sehr, sehr wertvoll, kann ich trotzdem als Vermieter den Lagezuschlag aufschlagen. Und das ist doch ein bisschen seltsam.
Also den Gipfel dieser Entwicklung haben wir mal festgemacht an der sogenannten Wiener Wohnbauinitiative, stammend aus dem Jahr 2011.
Aus der Feder von Wohnbaustadtrat Ludwig.
Der Name kommt mir bekannt vor.
Ja, bei mir klingelt auch irgendwas.
Hm. Ja, aus dem ist sicher was wollen. Der hat jedenfalls vorgesehen, also das Modell, das wir bereits beschrieben haben, private Baufirmen kaufen ein Grundstück, errichten dort eine Wohnanlage und müssen mit einer Kostenpreisdeckelung dann eben vermieten. Das ist der Deal.
Allerdings, genau, dafür kriegen sie billige Kredite oder sogar nicht zurückzahlbare Förderungen.
Ja. In dieses Geschäft, also läuft die Förderung hinein, also in diesen Deal, natürlich können sie dann diese Förderung behalten. Und die Mieter haben leistbare Wohnkosten, allerdings zeitlich befristet. 10 Jahre. Also nach 10 Jahren gilt dann das, was im Mietrechtsgesetz steht. Ja, wenn wir das jetzt verallgemeinern und sagen wir den großen Blick...
Nein, nach 10 Jahren gilt nicht das, was im Mietrechtsgesetz steht, sondern nach 10 Jahren kann der Besitzer dieses Gebäudes verlangen, was der Markt hergibt.
Ja, das steht ja im Mietrechtsgesetz. Also das gilt das Gleiche wie für einen...
Wie für einen Bau, der nach 1953...
Genau, für irgendeine private Vermietung.
Für irgendeine private Vermietung eines Gebäudes, das nach 1953 erbaut worden ist.
Ja, also das heißt... Wenn ich jetzt einmal zurückgehe von diesen Details und mir die Großentwicklung anschaue, was begonnen hat damit für, also da denke ich an das Zitat, das wir am Anfang gehabt haben, was begonnen hat mit einem visionären Projekt, was um Wohnraum für möglichst viele geht, um deren Lebensqualität, um deren Wohnqualität. Das waren die Kategorien, die diese Politik bestimmt haben und das wird immer mehr verdrängt oder wurde immer mehr verdrängt durch Wettbewerb auf dem Markt, also Wettbewerbsfähigkeit der von Wien als einer von vielen Metropolen, weil sich Wien halt auch überlegen muss, wie bekommt man denn Investitionen von außen, also Investitionssicherung bzw. Akquise. Mhm. Das, was begonnen hat als ambitionierte politische Initiative, die an Wohnraum für möglichst viele, möglichst hohe Lebensqualität für möglichst viele gedacht hat.
Sagen wir es doch ganz romantisch, die Menschen glücklich und zufrieden machen wollte.
Durch Wohnraumgestaltung.
Wesentlicher Faktor.
Wohnraumgenerierung und Stadtplanung. Das wird immer mehr verdrängt, wurde schon verdrängt und wird immer weiter verdrängt von Kategorien wie Wettbewerbsfähigkeit. Da geht es nicht mehr um die Mieterinnen und Mieter, nicht mehr um die Wienerinnen und
um die Menschen. Sondern um Investoren und Investorinnen, die einfach möglichst viel
raushauen wollen. Es geht ums Budget der Stadt, um Investitionsakquise. Wie bringt man Leute dazu, internationale Investoren in Wien zu investieren? Mhm. Ja, und so versucht sich, Wien, das ist ein Spagat. Ja. Auf der einen Seite hat sich Wien noch nicht ganz verabschiedet von dieser Idee und die Grundlage dafür ist, dass Wien nach wie vor, was die Wohnsituation angeht, zumindest besser dasteht.
Ja, aber es hat sich schon dramatisch verändert. Das ist dann eben, ich glaube, seit den 90er Jahren lange Zeit überhaupt keine Gemeindebauten mehr errichtet worden, sondern eben nur mehr geförderte Projekte von irgendwelchen Bauträgern. Dann hat Wien im Jahr 2017 wieder begonnen, Gemeindebauten zu bauen, aber relativ wenige. Und den hohen Bedarf schränkt man in der Zwischenzeit dadurch ein, dass die Vergabekriterien erschwert worden sind. Also es ist von magistratischen Abteilungen ist ausgelagert worden in ein neu gegründetes Konstrukt namens Wiener Wohnen. Und die geben in der Zwischenzeit einfach Vorgaben, die für wirklich bedürftige Menschen nicht mehr oder sehr, sehr schwer erfüllbar sind. Von grundsätzlichen Fragen der Bedürftigkeit, also heißt es Bedürftigkeit, es gibt das ein Wort, egal, bis hin zum Punkt, dass man zumindest 2 Jahre an einer Meldeadresse gemeldet sein muss, um in den Anspruch überhaupt zu kommen, was für Leute in prekären Situationen oft wirklich sehr, sehr schwer einzuhalten ist.
Es ändert ja nichts an meiner prekären Lage, wenn ich jetzt schon länger in Wien wohne. Ja, das hat ja das eine mit dem anderen nichts zu tun.
Na, und vor allen Dingen kann ich schwer, wenn ich wirklich prekär bin, 2 Jahre lang eine Adresse aufrechterhalten möglicherweise.
Das ist so, wie wenn es die gestrenge Uhr, aber da reden wir jetzt noch fertig.
Ich glaube auch.
So. Das ist so, wie wenn es beim Kreisler, der Kreisler hat zu wenig Äpfel für alle seine Kunden und er sperrt jetzt einfach nur noch jedem 20. die Tür auf, nur ab und nur dann, jeder 20. schon 10-mal um den Häuserblock gegangen ist. Genau. Also es hat nichts damit zu tun, wie viel brauchen die Leute und was brauchen die Leute, sondern nur, es gibt einfach zu wenig.
Aha. Aber wir haben genug Wohnungen, weil wir ja nur mehr wenige reinlassen.
Und das entspricht. Sie sind nicht ausgegangen, wir haben immer noch den letzten schönen goldenen Apfel. Ja. Ja, also haben wir da jetzt ein Schlusswort? Ich wäre noch gerne auf ein paar Argumente eingegangen, die man gerne hört in dieser Diskussion um den Wohnraum.
Ja, also Schlusswort, wieso? Nein, machen wir einfach ein bisschen weiter.
Also leistbares Wohnen in Wien wird leider, muss man so sagen, immer mehr zum Mythos. Apropos Mythos, du bist ja bei deiner Recherche auf eine Seite gestoßen, auf der unter anderem einige Mythen zum Thema Wohnen und Wohnpolitik angeführt sind, die da sehr, sehr schön zerlegt werden. Da gibt es ein Zitat von unserem Ex-Bundeskanzler.
Wer sich keine Miete leisten kann, soll sich eine Wohnung kaufen. Das ist sowieso viel sinnvoller und deshalb sollte die Politik auch das Eigentum fördern.
Ja, Hand hoch, wer denkt jetzt an Marie Antoinette? Ja. Wenn sie sich kein Brot leisten können, sollen sie sich doch eine Eigentumswohnung kaufen. Ja, also dieser Satz stammt sinngemäß vom österreichischen Ex-Bundeskanzler Kurz. Und es ist so grotesk.
Ja, es ist wirklich blöd. Ich meine, allein schon, wenn man sich die augenblickliche Entwicklung der Preise für sowohl Miete als auch Eigentum anschaut.
Das haben wir eh schon ein paar Mal angesprochen, aber machen wir es einmal konkret.
Genau.
Wie hat sich die Preisentwicklung in den letzten, nur in den letzten Jahren?
Also ja, das ist von 2006 bis 2021, die Grafik, die wir jetzt vor uns haben. Ja.
Genau. Also wir starten 2006 mit dem, was es damals hatte.
Genau, nämlich wir fangen an mit den Einwohnern und Einwohnerinnen, die in diesem Zeitraum um 17% zugenommen haben.
Ja, das ist in dieser Grafik, die wir da betrachten, ein gemächlicher Anstieg. Darüber haben wir den durchschnittlichen Mietpreis. Der ist angestiegen um 57%.
Und darüber sind die Preise des Eigentums und die sind in diesem Zeitraum um satte 154% gestiegen, innerhalb von 15 Jahren.
Und interessanterweise sind sie dort gestiegen, nämlich nach der Immoblase.
Ja, klar,
genau. Erst zu Beginn der 10er Jahre.
Genau, nach dieser Finanzkrise ist dann plötzlich, wir wollen Sicherheit, wir wollen in beständige Dinge investieren, kaufen uns doch Häuser.
Und da ist genau schon der Punkt angeführt, also mit dieser Grafik ist wunderbar erklärt, warum dieser Vorschlag so extrem schwachsinnig ist. Wenn man das Wohnungsproblem damit lösen möchte, dass Leute Wohnungen, die sie sich nicht leisten können, mit Geld, das sie nicht haben, sollen sie sich Wohnungen leisten, die es nicht gibt. Und wenn selbst das gelänge, würde was passieren? Der Preis für Wohnungen würde natürlich explodieren.
Ganz genau. Ja. Und es würde natürlich auch das ganze Regulativ, das staatliche oder städtische Regulativ wegfallen.
Ich meine, das ist so eine romantische Vorstellung des bürgerlichen Lagers. Privateigentum sei die Lösung für alles. Und warum denn nicht auch beim Wohnen? Mhm. Ja, und da hat der Armin Wolf passenderweise, wir danken einem hoffentlich Hörer, dass er uns diesen Link geschickt hat. Grüße an der Stelle. Der Armin Wolf zitiert da einen anderen Journalisten auf Twitter. Wir hauen den Link zu diesem Tweet in die Shownotes. Wohneigentum im europäischen Vergleich. Also welcher Anteil an Bevölkerung hat eine Eigentumswohnung? Der Armin Wolf fasst das so schön zusammen, das möchte ich einfach nur zitieren. Interessant, dass die 8 Länder mit dem höchsten Anteil an Wohneigentum in der EU bis knapp vor 35 Jahren alle kommunistische Diktaturen waren. Ja, also das ist die Wunschvorstellung von Sebastian Kurz. Man möge es doch so lösen wie Rumänien, Kroatien, Bulgarien, Polen, Litauen, Ungarn, Lettland und die Slowakei. Das sind die Länder, die diese Statistik anführen. Die haben alle einen Anteil zwischen so 65. In Rumänien ist es mit über 90% der höchste Anteil.
Was schließt du da draus?
Ja, also das, was dem Sebastian Kurz als neoliberalen Propheten die Zukunft sein soll, ist diesen vormals realsozialistischen Staaten die Vergangenheit. Wie ist denn dieses Eigentum zustande gekommen? Selbstverständlich durch massenweise Enteignungen. Mhm. Ja, also der Staat hat einfach Wohnungen enteignet beziehungsweise oder gebaut. Und sie dann seinen Bürgerinnen zur Verfügung gestellt. Ich denke nicht, dass das die Lösung ist, die Sebastian Kurz vorschwebt. Eine andere hat uns die Geschichte aber noch nicht geliefert.
Schauen wir mal, ob wir noch einen weiteren Mythos finden. Auf dieser Website, die wirklich sehr empfehlenswert ist, also wirklich sehr, sehr solide Recherche und nur dazu wirklich schön formuliert. Der zweite Mythos ist, Wohnen wird wegen den Flüchtlingen teurer. Wenn wir keine Zuwanderung hätten, wäre auch das Wohnen billiger. Und das ist aber auch Unsinn, weil das sieht man ja auch schon auch wiederum durch diese Grafik, die wir vorher ausgeführt haben. Also wenn die Bevölkerung um 17% zugenommen hat, aber die Mietpreise um 56%, dann scheint da kein direkter Zusammenhang zu bestehen.
Wenn der große Anstieg 2011 war und nicht bei der großen Flüchtlingswelle, 2000, also da ist... Da gibt es in dieser Grafik null Zusammenhang zwischen Flüchtlingsbewegungen. Und sagt er, das zielt halt auf genau das Gegenteil ab, was wir in der Folge, ich glaube 9 war es, im Possibilismus gesprochen haben. Da geht es um das Anerkennen von Fakten und absoluten Werten. Was tatsächlich passiert ist, ist, dass Wohnen immer teurer wurde und diese Verteuerung in keiner Korrelation mit irgendwelchen Migrations- oder Flüchtlingsströmen steht.
Aber man hatte halt einen Sündenbock nötig.
Ja.
Naja.
Es wird dann halt dem geduldigen Wahlvolk vorgegaukelt, wenn es den anderen, sprich den Flüchtlingen, schlechter geht, geht es dir besser. Mythos Nummer 3. In Wien gibt es keine Gentrifizierung. Und wenn, dann bringt das allen was. Wer will denn nicht in einem schönen, hippen Viertel wohnen?
Und in Wirklichkeit ist die Gentrifizierung auch nur die Aufwertung einfach im kapitalistischen Sinn. Da gibt es diesen Begriff des Rent Gaps. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Arbeiterviertel habe, wo sehr wenig Mieten reinkommen und ich die Arbeiter vertreibe und das ganze Viertel aufwerte, dann kann ich einfach mehr Miete verlangen.
In zwei Worten, René Benko.
Ja. Ganz genau.
Machen wir gleich den nächsten Mythos.
Das Problem am Mietsektor ist das Mietrechtsgesetz bzw. das Richtwertgesetz. Eigentümerinnen von Altbauwohnungen verdienen nichts und deshalb werden solche Häuser so oft abgerissen. Die Miethöhe sollte daher unreguliert sein, sogenannte marktkonforme Mieten.
Ja, also das hebelt jede Form von Mietzinssteigerungsdeckelung aus, sprich das sagt zurück in Anfang 20. Jahrhundert. Die Eigentümer sollen machen können, was sie wollen.
Ja, und das ist einfach ein bisschen zu umfangreich, jetzt in diesem Format das Ganze abzuhandeln, was zu diesem Thema da steht. Aber auf der Website wohnungspolitik.at wird es sehr, sehr klar beschrieben, dass selbst Vermieter von Altbauten, die sie wirklich an die niedrigsten Richtwerte halten, ja, dass die in Wirklichkeit erstens einmal noch wirklich Geld aus ihrem Haus rausziehen können und auch bei einer anständigen Betriebsführung ihres Hauses auch ausreichend Geld zur Seite legen können, um diese Häuser instand zu halten oder gegebenenfalls zu renovieren.
Was ich dann auch noch zu bedenken geben möchte, weil hier wieder argumentiert, es würden so viele Altbauten deshalb abgerissen werden, aufgrund dieses Zusammenhangs. Die Grünen haben 2019, glaube ich, war die Statistik, einen ungefähren Wert angegeben, dass in Wien mindestens 30.000 Wohnungen mindestens 6 Monate lang leer stehen.
Mhm.
10.000 Wohnungen wiederum mindestens
länger als zweieinhalb Jahre, glaube ich.
Danke, ja, länger als zweieinhalb Jahre.
Mhm.
Warum ist das so? Oder warum sind das nur Schätzungen? Warum kann man das nicht exakt sagen? Es gibt in Österreich und daher auch in Wien keine Meldepflicht für leerstehende Wohnungen. Das heißt, die Gemeinde weiß gar nicht exakt, wie viele Wohnungen und vor allem welche Wohnungen exakt freistehen.
Mhm. Und was halt auch noch ist, wenn man einen Altbau abreißt und an dieser Stelle einen Neubau hinstellt, dann gilt eben das Mietrechtsgesetz nicht mehr, weil das ja nur für Gebäude vor 1953 gilt. Und wenn es jetzt sozusagen jemand schafft, einen Altbau zu kaufen, dann die alten Mieter, wie heißt das, Bestand, oder?
Ja, genau. Bestandsfrei.
Genau, bestandsfrei zu kriegen.
Sprich, das heißt, ich habe erfolgreich alle rausgeekelt.
Genau. Dann kann er das abreißen, kann einen Neubau hinbauen und in diesem Neubau, der Neubau wird nicht mehr vom Mietrechtsgesetz erfasst sozusagen und er kann einfach verlangen, was er will in seinem Neubau, den er dort hingesetzt hat.
Was das stärkste Argument, glaube ich, ist gegen der Mythos Nummer 4.
Ja.
Der fünfte Mythos. Wer günstig wohnen will, soll halt in den Gemeindebau ziehen. Das haben wir schon angesprochen.
Ja, das stimmt.
Ja, also dass die Kriterien, es hat schon noch etwas mit Bedürftigkeit zu tun, die allerdings etwas eng gefasst ist, die Bedürftigkeit, wer braucht eine Wohnung. Da gibt es klare Modelle und das hat damit zu tun, oder hast du das schon erwähnt, dass die Vergabe von Gemeindewohnungen ja nicht mehr von einem Wiener Magistrat, sondern von der ausgelagerten, ist es eine Holding oder eine Tochter?
Eine Agentur,
ja. Von Wiener Wohnen eben verführt wird nach Kriterien, die jetzt nichts oder nur am Rande mit Bedürftigkeit zu tun haben, sondern damit zum Beispiel, wie lange jemand schon an der gleichen Meldeadresse, nicht in Wien, sondern an der gleichen Meldeadresse in Wien wohnt, wofür jetzt, also das hat jetzt nichts damit zu tun, wie sehr braucht dieser Mensch eine Wohnung, weil gerade wenn er dauernd seine Wohnung wechseln würde, wäre das ein Zeichen dafür,
dass genau. Ja. Und das Irre dran ist ja, dass die, zum Beispiel die Neos, möchten gern die befristeten Mieten auf 6 Monate beschränken. Im Moment ist es so, dass befristete Mieten mindestens 3 Jahre die Verträge abgeschlossen werden müssen. Wenn ich jetzt aber 2 Jahre an einem Ort bleiben muss, ja, und ich aber einen befristeten Vertrag, der nur 6 Monate gilt, habe ich überhaupt keine Mittel mehr, mich gegen meinen Vermieter zu wehren. Weil es ist oft so, dass Leuten gesagt wird, ja, du hast jetzt einen illegalen Mietvertrag sozusagen, die verlangen viel zu viel, aber weißt du was, zieh ein, geh zum Mieterschutz, klag das ein. Ja, aber wenn mein Vertrag nach 6 Monaten aufhört, dann glaube ich, selbst wenn ich jetzt diese Verhandlung gewinne gegen meinen Vermieter, dass er mir wahrscheinlich diesen befristeten Mietvertrag nicht verlängern wird nach den 6 Monaten, was es dann wirklich sehr, sehr schwer macht, diese 2 Jahre zusammenzubringen, die ich brauche, um eine Gemeindewohnung beanspruchen zu dürfen.
Ja, ich denke da kurz noch wieder zurück an Mythos Nummer 2, dass uns die Flüchtlinge angeblich die Wohnungen wegnehmen. Mhm. Das sind die Letzten, die durch diesen Dschungel durchblicken.
Ja, genau.
Steuerflüchtlinge vielleicht. Ja.
Das stimmt. Also diese ganzen wilden Geldmachereien passieren hauptsächlich mit Leuten, die sie überhaupt nicht wehren können.
Ja, und in den schönen Dachgeschosswohnungen in der Wiener City wohnen wohnen tatsächlich die Steuerflüchtlinge. Weil die haben einen Anwalt aus Wien, dem vielleicht die Hütten eh zur Hälfte gehört. So.
Wir haben eigentlich noch viel mehr zu dem Thema vorbereitet gehabt und sind ein bisschen überrascht, wie schnell die Zeit vergeht, wenn man darüber spricht. Aber ich glaube, dass wir Material zum Nachdenken geliefert haben. Ich möchte an dieser Stelle jetzt nur mal diese beiden Seiten, die ich gefunden habe, nämlich einerseits die Seite wohnungspolitik.at von einem Sozial- und Wirtschaftswissenschaftler namens Martin Lang. Das ist wirklich total toll recherchiert, sehr, sehr detailliert. Und es gibt noch eine andere sehr schöne Seite, die heißt wienschauen.at von einem Mann namens Georg Scherer. Und der macht nichts anderes, als dass er sich Wien anschaut. Wo wird was abgerissen? Was wird dann hingebaut? Ist das schön? Ist das schier?
Was kann das?
Ne? Genau, und was spürt sie ab? Also auch eine große Empfehlung, die wir in den Shownotes verlinken werden, wie der Erik immer so schön sagt.
Das sagst du halt so, als Podcaster.
Ach so, naja, dann sage ich das jetzt auch.
Ja.
Gut.
Dann danken wir für die Aufmerksamkeit.
Und hoffen, dass wir uns wiederhören in einer Woche.